Wenn man diese Stadt mit ihrem reichen kulturellen Erbe betrachtet, könnte man meinen, dass es kaum etwas gibt, was Köln nicht gesehen hat. Aber heute richten wir unser Augenmerk auf einen Mann, der Köln wie kaum ein anderer in der mittelalterlichen Wissenschaft geprägt hat. Albertus Magnus, auch bekannt als Albert der Große, war er einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des Mittelalters und ein herausragender Denker seiner Zeit. Damit herzlich willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, ein Podcast über die Geschichte der Stadt Köln, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann daher eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte sein. Und in diesem Podcast könnt ihr der Stadt beim Wachsen zuhören, von den Römern bis heute. Liebe Leute, bevor wir loslegen, jetzt, wie versprochen, leider auch ein bisschen spät, ich weiß, der Werbeblock zu mir selbst, nämlich zur Fotoausstellung im Grevenhaus über Eugen Cuvilliés. Ich werde am 27. Mai, das ist, ich weiß schon sehr bald, 2025, also wenn ihr das nach 2025 hört, 2026 oder sowas, tut mir leid, liebe Leute, ihr seid zu spät. Aber da wird am 27. Mai um 19 Uhr, das ist ein Dienstag, wenn ich mich nicht irre, ein Live-Podcast stattfinden mit mir, der Esel nennt sich ja zuerst, mit Walter Filz vom SWR und Helmut Frankenberg vom Kölner Stadtanzeiger. Und wir werden einen Spaziergang durch das Kölner 20er und 30er Jahre machen, anhand der Bilder des Fotografen von Eugen Cuvilliés, der diese Stadt, also Köln, in dieser Zeit festgehalten hat. Kann ich euch nur empfehlen. Alles Weitere findet ihr in den Shownotes unter dieser Podcast-Folge. Bitte lest es euch gut durch, den Homepage-Beitrag, denn ihr müsst euch anmelden. Die Teilnahme ist kostenlos, aber bitte meldet euch unter der dort genannten E-Mail-Adresse an. Würde mich sehr freuen, euch zu sehen, euch kennenzulernen. Ich bin natürlich ein bisschen aufgeregt und ich hoffe, ich habe genug Lesezeichen dann an dem Abend mit, um sie euch zu schenken, wenn ihr mich drauf anspricht. Also, würde mich freuen und jetzt ab in die Folge. Heute tauchen wir in die faszinierende Welt eines Mannes ein, der die Stadt Köln auf geistiger und spiritueller Ebene stark geprägt hat. Albertus Magnus. Vielleicht kennt ihr ihn als den großen Denker und Gelehrten des Mittelalters, aber hier am Anfang werfen wir einen genaueren Blick auf eine weniger bekannte, dafür umso spannendere Episode seines Lebens, seine angebliche Rolle beim Bau des Kölner Doms. Eine schöne Fortsetzung zu letztem Mal, wie ich finde, also unserer letzten Folge. Es ist eine schöne Legende und die hören wir direkt nach dem Intro. Also, was hat es mit Albertus Magnus und dem Dombau auf sich? Lasst uns das herausfinden. Die Sage, die ich euch gleich erzähle, ist nicht in Geschichtsbüchern zu finden, aber sie gehört zu den populären Sagen, die sich um den großen Denker und den Bau des Kölner Doms ranken. Unter anderem hat sie der Kölner Historiker Leonard N. im 19. Jahrhundert niedergeschrieben. Diejenigen, die Geschichte studiert haben an der Uni, kennen ihn vielleicht als einen der Mitarbeiter an der Allgemeinen Deutschen Biografie, ADB, abgekürzt. Auch heute noch ein tolles Nachschlagewerk und im Netz frei verfügbar, wobei aufgrund des Alters inzwischen eher eine historische Quelle als ein Nachschlagewerk wie ursprünglich geplant. Im Jahr 1248, das habt ihr in den letzten beiden Folgen erfahren, begann der Bau des Kölner Doms, eine der größten gotischen Kathedralen Europas. Dieser Bau sollte über 600 Jahre dauern, aber der Grundstein wurde noch zu Lebzeiten von Albertus Magnus gelegt und die Legende besagt, er habe eine nicht unbedeutende Rolle bei der Planung dieses gigantischen Projektes gespielt. Und hier beginnt unsere Geschichte. Albertus Magnus, der große Denker und Gelehrte, soll eines Abends in seinem Zimmer gesessen haben, im Jahre 1248, vertieft in tiefe Gedanken. Wow. Er war mit dem Plan für den Kölner Dom beschäftigt, denn der Bau war nicht nur ein weltliches Projekt, sondern sollte vor allem ein Werk zu Ehren Gottes werden. Doch obwohl Albertus ein Mann von großem Verstand war, verzweifelte er an der Aufgabe. Mach mal einen Geschichtspodcast alle 3 Wochen und dann weißt du das Gefühl auch. Wie sollte er einen Plan erstellen, der den Erwartungen des Domkapitels und vor allem den Ansprüchen des Himmels gerecht werden sollte? Inbrünstig betete er zur heiligen Jungfrau Maria, er bat um Erleuchtung, um ihm zu helfen, dieses monumentale Werk zu vollenden. Und der Sage nach geschah dann etwas Unglaubliches. Ein helles Licht leuchtete vor seinen Augen auf. Ihr könnt euch das wie ein Blitzlicht vorstellen, das den gesamten Raum für einen Moment erhellt. Doch diesmal blieb das Licht. Es war nicht das Licht der Sonne, sondern ein milder, sanfter Glanz, der den gesamten Raum erfüllte. Erschrocken schaute Albertus auf, und vor ihm erschienen vier Männer in weißen Gewändern, gekrönt mit goldenen Diademen, die im Licht funkelten. Es war eine wirklich himmlische Erscheinung. Jeder dieser Männer trug Werkzeuge, die auf ihre Fähigkeiten hinwiesen. Der erste, ein Greis mit einem langen weißen Bart, trug einen Zirkel, der zweite, etwas jünger, führte ein Winkelmaß. Der dritte, ein kräftiger Mann mit krausem Bart, hielt einen Maßstab und der vierte, ein junger Mann mit blonden Locken, fast noch ein Junge, der trug eine Waage. Diese vier Männer waren, laut der Sage, die Meister der heiligen Baukunst. Sie schritten auf Albertus zu und hinter ihnen, in himmlischer Schönheit, erschien die Jungfrau Maria selbst. In ihrer Hand hielt sie ein Lilienstängel, geschmückt mit leuchtenden Blüten. Die heilige Jungfrau, so heißt es, gab den vier Meistern die Anweisung, einen Plan für den neuen Kölner Dom zu entwerfen. Und Albertus konnte in dem Augenblick nur zusehen, wie die Meister begannen, mit großer Emsigkeit den Bauplan zu erstellen. Mit unglaublicher Präzision zeichneten sie die Linien und Proportionen eines majestätischen Bauwerks, das in seiner Pracht und Größe alles übertraf, was Albertus je gesehen hatte. Die Linien glühten im Raum auf, als ob sie aus reinem Sternlicht bestanden, so eine Art 3D-Animation. Es war eine Vision, die er nie zuvor erlebt hatte. Für einen Moment schien der gesamte Bauplan in einem hellen Strahl fertig gewebt zu sein. Ein Wunderbau, der das Werk Gottes selbst zu sein schien. Quasi, wie gesagt, ein Baumodell aus dem 3D-Drucker, nur eben mit Licht. Doch genauso schnell, wie die Erscheinung gekommen war, verschwand sie wieder. Die vier Meister, die heilige Jungfrau und das Licht lösten sich auf und Albertus saß wieder allein in seinem nun dunklen Zimmer. Doch das Bild des Bauplans blieb in seinem Kopf haften. Der Plan des Doms, wie er in dieser Vision gezeigt worden war, war so klar und detailliert, dass Albertus es in seiner Erinnerung bewahren konnte, und so entstand angeblich der Bauplan des heutigen Kölner Doms. Natürlich klingt das alles ein wenig zu schön, um wahr zu sein, oder? Aber denken wir daran, viele große Bauwerke und Kunstwerke jener Zeit wurden oft mit solchen Legenden verknüpft. Die Erhabenheit des Kölner Doms und die lange Bauzeit dieses gigantischen Projekts geben der Sage eine gewisse Magie. Ob Albertus nun wirklich einen solchen Plan entworfen hat, wissen wir nicht. Dafür gibt es keine konkreten Beweise dafür, dass er der Architekt hinter dem Dombau war. Die Geschichtsforschung sieht das natürlich ein bisschen anders. Der sogenannte Planriss F, der heute als einer der wichtigsten Dokumente zur gotischen Architektur in Deutschland gilt, könnte aber durchaus solche Legenden inspiriert haben. Oh, eine schöne Westfassade, das muss ja irgendwie göttlich gewesen sein von Albertus Magnus, diesem berühmten Mann. Aber nein, sehen wir das mal ganz nüchtern. Dieser Planriss F, den ihr auch heutzutage zu gewissen Gelegenheiten im Kölner Dom euch anschauen könnt, manchmal in der Schatzkammer, manchmal in einer Chorkapelle, dieser Planriss zeigt diese ambitionierten Dimensionen und die komplexen Strukturen, die den Kölner Dom zu einem der bedeutendsten, beeindruckendsten Sakralbauten der Welt machte. Dieser Plan, der die mächtige Hauptfassade des Kölner Doms im Westen zeigt, entstand immer noch im Mittelalter, vielleicht im späten 13., Anfang des 14. Jahrhunderts, aber eben erst einige Zeit nach dem Ableben von Albertus Magnus, auch übrigens nach dem Ableben von Baumeister Gerhard. Man geht davon aus, dass der erste Baumeister, eben Gerhard, die Vision schon im Kopf hatte, seine Pläne mündlich tradiert hat oder vielleicht nur in Teilzeichnungen, aber erst einer seiner Nachfolger dann diesen Gesamtbauplan der Westfassade erstellt hat. Ich konnte den Plan einmal live in einer Sonderausstellung aus direkter Nähe in der Kölner Domschatzkammer betrachten. Und ja, auf meiner Homepage geschichte.köln, das Ö natürlich mit OE geschrieben, könnt ihr euch das Ganze einmal anschauen auf Bildern. Aber fangen wir mal an mit seiner Biografie erstmal. Albertus Magnus, wer ist es überhaupt? Albert von Lauingen wurde um das Jahr 1200 herum in, könnt es euch denken, Lauingen geboren. Einer kleinen Stadt im Schwaben, aber jenem Teil Schwabens, der heutzutage Teil des Freistaates Bayern ist. Da muss man ja mal ganz vorsichtig sein, habe ich gehört, was das angeht mit Schwaben und Bayern und sowas. Albertus, der in einer wohlhabenden Familie hineingeboren wurde, sein Vater war wohl ein kaiserlicher Beamter, wurde früh auf eine kirchliche Laufbahn vorbereitet. Doch bereits als junger Mann zeigte sich, dass er vor allem Interesse an den großen Fragen seiner Zeit hatte, als nur an rein geistlichen Angelegenheiten. Wie so oft in der Geschichte wissen wir nicht viel über die Kindheit und die Jugend oder die Zeit noch als junger Erwachsener überhaupt. Albertus begann sein Studium im italienischen Padua, wo er sich mit Philosophie beschäftigte. Sicherlich auch dem griechischen antiken Philosophen Aristoteles. Im Mittelalter war Aristoteles quasi der Starphilosoph. Was mich persönlich zuerst was verwunderte, handelt es sich bei Aristoteles um einen heidnischen Philosophen. Nun, er hatte ja auch nie die Chance, Christ zu werden, denn er lebte im 4. Jahrhundert vor Christus. Doch das sollte Albertus und seinen späteren Schüler Thomas von Aquin nicht davon abhalten, ihn besonders zu studieren. Hier versuchte man, christliche Theologie und die aristotelische Vernunft aus der Antike miteinander zu harmonisieren. Das heißt natürlich auch, dass man ein bisschen Rosinenpicken gemacht hat. Man hat das genommen, was passte und was nicht so gut passte. Das ist ja weg mit dem Driss. Bereits in Padua zeigte sich Albertus unglaubliche intellektuelle Neugier. Er studierte nicht nur Theologie, sondern interessierte sich auch für die Naturwissenschaften, Astronomie, Logik und Mathematik. Und im Jahr 1223 oder 29, ich habe da irgendwie verschiedene Daten zugefunden, trat er dem Dominikanerorden bei und das war der Anfang seiner steilen Karriere als einer der einflussreichsten Gelehrten der mittelalterlichen christlichen Welt. Damals in den Dominikanerorden einzutreten, war etwas, und ich weiß, es klingt total komisch heutzutage, aber es war damals etwas ganz und gar Rebellisches. Ja, mag man sich heutzutage echt nicht mehr vorstellen. Ne? Doch der Dominikanerorden war zu jener Zeit jung. Der war erst ein paar Jahre alt in jener Zeit. Der neue Orden entsprang nämlich einer innerkirchlichen Reformbewegung, die weitgehend korrupte und allzu sehr an weltlichen Gütern interessierte Geistliche wieder an die evangelischen Ideale der Armut, der Einfachheit und der schlichten Nächstenliebe heranführen sollte. Ein immer wiederkehrendes Motiv in den christlichen Religionen. Das werden wir über Jahrhunderte immer wieder haben. Martin Luther wird das so sehen und so weiter und so fort. Es wird sich immer wieder wiederholen. Solch einem jungen Orden beizutreten, wie die Dominikanern, war also zu jener Zeit wirklich etwas Radikales, Rebellisches, möchte man fast schon sagen. Das kennen wir, wie gesagt, auch aus vorherigen Jahrhunderten von anderen Ordensgründungen, die den gleichen Zeitgeist hatten wie die Zisterzienser oder Prämonstratenser, die aber dann in der Zwischenzeit auch als nicht mehr modern, cool, rebellisch galten, sondern eben auch als angepasst wie die Benediktiner, gegen die man sich ursprünglich aufgelehnt hatte oder dem weltlichen Klerus. Nach dem Eintritt in den Dominikanerorden reiste Albertus Magnus nach Köln. Dort hatten die Dominikaner erst seit kurzem, dem Jahr 1221, ihre Hauptniederlassung im Deutschen Reichsteil eröffnet. Dort wurde Albert als Dominikanermönch ausgebildet und zum Priester geweiht. Es tut mir leid, dass ich irgendwie ständig zwischen Albert und Albertus wechsle. Gewöhnt euch dran. Danach führte Albert der Weg an viele Orte und erstmal wieder aus Köln weg. Als Lektor, als Vorleser in Gottesdiensten führte ihn sein Weg nach Hildesheim, Freiburg, Regensburg und Straßburg, was damals noch zum Reich gehörte. 1243 gelangte er dann an die Top-Adresse des Wissens und der Lehre. Er studierte an der Uni des Mittelalters, nämlich in Paris, promovierte dort und erhielt die Erlaubnis, nun selbst in die Lehre zu gehen. Ihr merkt es sicherlich, eine äußerst lange Studienzeit, die sich über zwei Jahrzehnte zog bei Albertus Magnus. Aber diese Zeit sollte sich auszahlen, denn Albertus Magnus, der Name sagt es schon, wird als einer der größten Gelehrten des Mittelalters in die Geschichte eingehen. Als umfassend gebildet auf jedem Gebiet galt er fortan als Doctor Universalis. Im Jahr 1248 kommt er dann zum ersten Mal nicht nach Köln, da war er schon mal, aber erstmals für eine längere Zeit in unsere Stadt und wird einer der berühmtesten und bedeutendsten Einwohner der Stadt in jener Zeit. Wie gesagt, Albertus Magnus kam 1248 nach Köln zurück, um an der neu gegründeten Kölner Dominikanerschule zu lehren. Er richtete dort das erste deutsche Generalstudienhaus der Dominikaner ein, die spätere Universität Köln, die sich 1388 als vierte Uni im Reich gründen sollte. Sie entstand eben aus jener Schule, an der der Dominikanermönch in Köln so vor 100 Jahren davor gelehrt hatte. Hier in Köln blieb Albertus Magnus mit einer kurzen Zeit von 2 Jahren und einigen Reisen dann bis zu seinem Tod im Jahre 1280. Lasst uns einen Moment aber mal innehalten. Köln im 13. Jahrhundert. Stellt euch das vor, die größte Stadt des Reiches. 40.000 Einwohner, voller Eindrücke, Geräusche und Impressionen. Zwischen den beeindruckenden Bauten und schmalen Gassen im Hafenviertel tummelten sich Händler, Handwerker, Priester und Gelehrte wie Albertus. Hier machten Menschen aus der gesamten damals bekannten Welt einen Zwischenstopp. Überall hörte man Menschen diskutieren über Politik, über Handel, über Theologie natürlich. Und mittendrin Albert, der Dominikanermönch mit wachem Verstand. Einer seiner berühmtesten Schüler war niemand Geringeres als Thomas von Aquin, der später selbst einen der bedeutendsten Philosophen und Theologen des Mittelalters werden sollte. Er war seinem Mentor von Paris aus mit nach Köln gefolgt. Aber auch andere brillante Geister kamen, um von Albertus zu lernen, der bald, wie gesagt, den Beinamen Dr. Universalis erhielt. Dieser Titel war keineswegs übertrieben, denn Albertus' Wissen erstreckte sich über nahezu alle damals bekannten Wissenschaften. Aristoteles, der antike Philosoph, war weiterhin ein zentrales Element seiner Forschungen. In den 1250er Jahren widmete er sich unablässig damit, das aristotelische Werk zu sichten und zu kommentieren. Durch die Kontakte mit der arabischen Welt waren erstmals seit der Spätantike die Texte des Aristoteles in Europa wieder auf Lateinisch übersetzt verfügbar. Für die Zeitgenossen des 13. Jahrhunderts waren diese Texte wie quasi neu, als ob sie nie gegeben hätte. Und natürlich stürzte sich ein neugieriger, wissensdurstiger Geist wie Albertus da drauf, während andere die Texte eines heidnischen Philosophen aus der Antike weniger beachteten oder mitunter ganz und gar ablehnten. Ein Aspekt, der Albertus Magnus von vielen seiner Zeitgenossen unterschied, war seine tiefe Neugierde für die Natur. Wenn andere Theologen in erster Linie über Gott und das Jenseits nachdachten, war Albertus fasziniert von der Welt um ihn herum. Er wollte verstehen, wie die Natur funktionierte, von den Pflanzen über die Tiere bis hin zu den Himmelskörpern. Viele seiner Kollegen waren der Ansicht, man könne die Welt gar nicht untersuchen. Albertus Magnus hingegen dachte das schon. Er wollte die Schöpfung Gottes verstehen, durch Beobachtung. Damit wählte er einen empirischen Ansatz und begründete mitunter die Grundlagen, auf denen die heutige Naturwissenschaft oder die Naturwissenschaften besser gesagt basieren. Nämlich durch Beobachtung, durch Forschung. In seinen Schriften über Naturkunde zeigte sich Albertus Magnus als echter Vorläufer der modernen Wissenschaft, wenn auch natürlich unter religiösen Korsett. Er beobachtete Tiere, Pflanzen und sogar Steine mit einem für die damalige Zeit untypischen, eben wissenschaftlichen Ansatz. Denn während, wie gesagt, viele seiner Zeitgenossen es nicht für wichtig hielten, dass es ausreichte, die Werke antiker Philosophen zu lesen, aber gar nicht zu diskutieren oder zu rezipieren, jedenfalls nicht in so einem umfassenden Maße, wie Albertus Magnus das wollte, ging er auch hinaus in die Welt, aus den Schreibstuben und Bibliotheken raus und untersuchte diese Welt, die in Texten niedergeschrieben war, selbst. Er war quasi wie ein waschechter Biologe. Auch die Welt als Ganzes erforschte er. Anders als oft in der breiten Bevölkerung heutzutage gedacht, wusste man im Mittelalter durchaus, dass die Welt eine Kugel ist und nicht nur eine Scheibe. Herrscher trugen nicht umsonst im Mittelalter als Herrschaftsinsignie den Reichsapfel in der Hand. Dieser Apfel rund als Zeichen des Erdenballs. Albertus stellte dies durch seine Beobachtungen ebenfalls fest, wobei er damit natürlich nichts Bahnbrechendes bewies, denn kaum jemand stellte im Mittelalter das in Frage, dass die Erde rund sei. Alberts Faszination für die Natur zeigte sich auch in seinen Arbeiten über Alchemie. Ja, ihr habt richtig gehört, Albertus Magnus beschäftigte sich auch mit der Alchemie, vor allem mit Mineralien. Bevor ihr jetzt denkt, dass Albertus Magnus nur verrückten Ideen nachjagte, lasst mich das kurz erklären. Alchemie war im Mittelalter eine angesehene Wissenschaft, die versuchte, das Geheimnis der Materie zu ergründen. Albertus suchte aber nicht klischeeartig nach einem Weg, aus irgendwas Gold zu verwandeln, also irgendwas in Gold zu verwandeln, wie man das oft bei diesem Thema denkt, sondern er interessierte sich vor allem für chemische Prozesse und die Zusammenhänge von Stoffen. Es war quasi die Alchemie, die Vorstufe der heutigen Chemie, die erst einige Jahrhunderte später aufkam. Erst danach bekam Alchemie den mitunter schlechten Ruf, den es durch heutige Anhänger und Fans hat. Trotz seiner Versuche, die Naturgesetze zu verstehen, hielt Albertus Magnus aber stets daran fest, dass die Wissenschaft niemals den Glauben ersetzen könnte. Für ihn war beides untrennbar miteinander verbunden. Er sah die Wissenschaft als eine Möglichkeit, die Schöpfung Gottes besser zu verstehen und damit Gott selbst als gläubiger Mensch näher zu kommen. machen wir doch weiter nach einer kurzen Trinkpause. Albertus Magnus war nicht nur ein Wissenschaftler, er war auch ein einflussreicher Politiker. In Köln vor allem würde er das mehrmals unter Beweis stellen, aber das will ich hier noch nicht spoilern, das werden wir explizit an anderer Stelle detailliert besprechen. Außerhalb von Kölns wurde er dann aber auch bekannt. 1260 wurde er zum Bischof von Regensburg ernannt, obwohl er diese Position nur 2 Jahre lang innehatte. Denn Albert, der hatte überhaupt keine Lust, ein Bischof zu werden, nämlich so ein Amtspriester. Nee, darauf hatte der keine Lust und er hatte sogar Einspruch dagegen erhoben, dass er zum Bischof von Regensburg ernannt wurde. Doch der damalige Papst blieb hart und bestand darauf. Als der Papst dann aber, der ihn ernannt hatte, im Jahr darauf starb, reiste Albertus Magnus extra nach Rom und überzeugte den neuen Papst, ihn doch bitte als Bischof wieder abzusetzen. Und das mit Erfolg. Das klingt jetzt nicht nach einem großen Politiker, doch wir werden, wie gesagt, bald mehrere große Konflikte in der Stadt haben, in Köln in kurzer Abfolge, in denen Albertus Magnus maßgeblich und gesichtswahrend es schaffen würde, zwischen Kölner Bürgerschaft und dem Erzbischof zu vermitteln. Befreit von der Bischofswürde oder der Bischofslast, besser gesagt aus seiner Sicht gesehen, kehrte Albertus Magnus zu dem zurück, was ihm am meisten lag, forschen, lehren und schreiben. Er kehrte 1262 nach Köln zurück und widmete den Rest seines Lebens der Wissenschaft und der Theologie. Albertus Magnus starb im Jahre 1280 in Köln und erreichte damit ein Alter von mindestens 80, wenn nicht sogar mehr an Lebensjahren. Er hinterließ ein beeindruckendes Werk, das unzählige von Schriften verfasste. Seine Gedanken und Theorien beeinflussten nicht nur seine unmittelbaren Schüler, sondern die gesamte Scholastik, die intellektuelle Bewegung des Mittelalters. Doch Albert war nicht nur ein Theoretiker, er war jemand, der die Verbindung zwischen Wissenschaft und Glaube suchte. Etwas Revolutionäres, was die Renaissance und die Aufklärung vorgriff, meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach ist auch, dass er aber außerhalb von Köln und abseits von Mittelalterfans etwas in Vergessenheit geraten ist. Wie gesagt, meine Meinung. Sogar sein Schüler Thomas von Aquin ist inzwischen, finde ich, weitaus bekannter, was ich eigentlich schade finde. Vielleicht ein Aufruf, ihn wieder bekannter zu machen. Aber das soll auch hier keine Verklärung darstellen, was Albertus Magnus angeht. Denn wie für einen Geistlichen üblich, war er dem Judentum gegenüber, der großen Minderheit im christlichen Europa, sagen wir mal, ambivalent eingestellt. Jüdische Gelehrte und Philosophen wie auch die jüdischen Personen aus der Bibel wurden natürlich fleißig behandelt und rezipiert im Christentum. Als die Universität Paris jedoch dem Talmud, einem der zentralen Texte des Judentums, Ketzerei unterstellte, unterschrieb Albertus Magnus diese Verurteilung mit. Also da gab es so ein Schreiben, dass sie gesagt haben, das ist jetzt hier Ketzerei und Albertus Magnus hat mit unterschrieben. Die Folge in den nächsten Tagen rund um Paris war, zahlreiche Orte, in denen man von Juden geraubte Abschriften des Talmuds verbrannte und auch weitere Habseligkeiten von Juden. Heute erinnert in Köln vieles an Albertus Magnus. An der Uni Köln vor dem Hauptgebäude wurde im Jahre 1956 eine Statue ihm zu Ehren errichtet, die ihn in der Denkerpose zeigt. Neugierig in die Ferne schauend, den Kopf auf die Hand und den Arm abgestützt, auf dem Knie sitzend, wacht er über all jene, die seit 1919 die wiedergegründete Universität Köln bevölkern. Begraben wurde er im Kölner Dominikanerkloster, unweit des Kölner Doms. Als das Kloster bei 1804 aufgelöst wurde und auch abgerissen wurde, bettete man ihn in der benachbarten Kirche von St. Andreas um, schräg gegenüber vom Kölner Dom, den er ja der Legende nach entworfen haben soll. Wobei wir ja wirklich wissen, dass das nicht stimmt. Während der Öffnungszeiten in St. Andreas könnt ihr ihn dort in der Krypta besuchen, den großen Gelehrten des Mittelalters. Auch hier ist es interessant, wie seine Verehrung innerhalb der katholischen Kirche noch in späteren Jahrhunderten erst so wirklich an Fahrt aufnahm. Im Jahre 1622, also wirklich ein paar Jahre später, der Zeit der konfessionellen Spaltung und der katholischen Gegenreformation inmitten des blutigen Dreißigjährigen Krieges, wurde Albertus Magnus selig gesprochen. Es dauerte dann nochmal 300 Jahre, bis der Papst ihn im Jahre 1931, also erst vor so knapp 100 Jahren, ihn, Albertus Magnus, heilig sprach. Was ich als Neuzeithistoriker so interessant finde, ich bin zwar lange schon überzeugter Anhänger davon, dass das Mittelalter keine dunkle Zeit war, in der nur Elend herrschte, denn was unsere Vorfahren im Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder die Menschen derzeit in aktuellen Kriegen und Konflikten erleben auf dieser Welt, ist in der Größe und Intensität an Grausamkeit und Boshaftigkeit kaum mit dem Mittelalter zu vergleichen. Und dennoch hat es mich überrascht, wie jemand wie Albertus Magnus mit einem festen, geschlossenen und religiös-christlichen geprägten Weltbild es zustande brachte, auch mal über den Tellerrand zu schauen. Trotz all der Gegebenheiten seiner Zeiten, der er aufwuchs, die ihm ja eigentlich nicht ermöglicht hätten, über diesen Tellerrand zu schauen. Und seien wir mal ehrlich, trauen wir uns das stets zu? Und nein, Disclaimer, das meine ich nicht auf eine Schwurbelart oder irgendeinen Blödsinn von einer Verschwörungstheorie. Für Albert war es durchaus möglich, Altbekanntes mit Neuem in gewissem Maße zu versöhnen. Er erkannte, dass der Mensch sowohl durch den Glauben als auch durch die Vernunft lernen kann. Dass diese Denkweise im 13. Jahrhundert, es war schon ein wichtiger Schritt für die weitere geistesgeschichtliche Entwicklung Europas. Nun, das war die Geschichte von Albertus Magnus. Wobei noch nicht ganz. Er wird immer wieder mal auch im Laufe des Podcasts hier auftauchen. Ein Mann, der nicht nur ein herausragender Wissenschaftler und Theologe war, sondern auch ein echter Gölscher Jung. Denn ist euch was aufgefallen? Das haben wir noch gar nicht behandelt. Sein Wirken in Köln. Ich sag doch, noch sind wir ihn nicht los. Das werden wir nämlich an anderer Stelle oder mehreren Stellen beleuchten. Also, wir verabschieden uns noch nicht wirklich von Albertus Magnus. Er wird uns ja im Konflikt zwischen Stadt und Erzbischof nochmal begegnen. Vielleicht, wie gesagt, sogar mehrmals. Liebe Leute, ich hatte es euch schon letzte Folge gesagt. Die letzte Folge fiel kürzer aus, weil Umzug, weil viel privat ansteht. Das hat sich derzeit, während ich hier spreche, Mitte Mai 2025 noch nicht geändert. Ich bin mitten in einem Umzug, Renovierung und sonst was. Ich mache das weiterhin, trotz eurer tollen Unterstützung auf Social Media, PayPal, Patreon und so weiter und so fort, mache ich nur in meiner Freizeit. Meine Freizeit ist knapp derzeit. Deshalb hoffe ich euch, dass diese kleine biografische Folge gefallen hat. Im Juni wird es dann wieder besser werden, verspreche ich euch. Und ja, dann werden wir in die ganz tollen und interessanten und spannenden Konflikte, ja, wird durchaus spannenden Konflikte im Köln des 13. Jahrhunderts eintauchen, die ja dann in dem großen Finale der Schlacht von Worringen am Ende dieses Jahrhunderts münden werden. Als Literatur diente mir dieses Mal ganz schlicht der Titel von dem Buch Albertus Magnus von Hugo Stehkämper. Dann von Ingrid Krämer-Rügenberg aus der Reihe Großer Denker ebenfalls der schlichte Titel Albertus Magnus. Vielen lieben Dank auch nochmal an Peregrinatio Religiosa, der sich ja inzwischen Peregrin Mönchshof nennt, glaube ich, auf Instagram. Verlinke ich euch gerne nochmal in den Shownotes. Und ein großes liebes Dankeschön geht an die Bibliothek des Kölnischen Stadtmuseums, insbesondere an Vanessa Schmitz, der dortigen Bibliothekarin. Vielen Dank für die beiden Bücher, die ich dort bei euch lesen durfte. Vielen Dank für den Kaffee und den schönen Plausch, den wir hatten, der natürlich sie nicht von der Arbeit abgehalten hat, natürlich nicht. Am Ende bleibt mir nur zu sagen, denkt dran, 27. Mai 2025, Live-Podcast im Greven Verlagshaus. Link dazu, wie ihr euch anmeldet, worum es da geht, findet ihr in den Shownotes. Und nochmal danke an Andreas, Bernhard, Silvia, Klaus und Norbert für eure Spenden via PayPal. Vielen Dank auch wie immer an meine Patrons. Ja, ich weiß, ich will eigentlich zu Sally wechseln. Wie gesagt, Umzug, Stress und so weiter. Ich bin noch nicht dazu gekommen. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Und was schauen wir uns nächstes Mal an? Es steht ja noch irgendwie was aus, oder? So ein kleiner Elefant im Raum. Ja, gesagt, ein großer Elefant im Raum, der 600.000 Tonnen mal wiegen sollte, nämlich der Kölner Dom. Wir schauen uns die Baustelle des Kölner Doms an. Wie baute man eigentlich auf einer mittelalterlichen Baustelle? Wer baute da eigentlich? Wie viele? Das hat mich schon immer interessiert und euch hoffentlich genauso. Empfehlt mich also gerne weiter und madet Jod.